Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort. Es ist nicht mehr lange bis zur Staffel 2 von Mord vor Ort. Aber jetzt wird es noch ein letztes Mal um den Fall Fritz Hamann aus Hannover gehen. Und damit willkommen zu unserer ersten von 2 Sonderfolgen.
Beide Sonderfolgen sind auch schon online. Aber jetzt erstmal, worum geht es? Wir haben uns mit 3 spannenden Personen getroffen, die uns dabei helfen, lose Enden zu verknüpfen, offene Fragen zu beantworten oder auch mal bestimmte Geschehnisse in einen anderen Kontext einzuordnen.
In dieser Folge sprechen wir dazu mit Dr. Dirk Götting. Er ist Leiter der Forschungsstelle für Polizei- und Demokratiegeschichte im Polizeimuseum Niedersachsen. In der nächsten Folge haben wir dann einmal die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, Gwendolin von der Osten, und Christian Grünig zu Gast.
Und letzterer führt uns auch direkt zum Ort, an dem wir diese beiden Folgen aufnehmen. Er ist Leiter des Polizeigewahrsams in der Waterloostraße in Hannover. Und in diesem Polizeigewahrsam saß auch Hamann ein. Und das Spannende, das Gebäude hat den historischen Charme ja beibehalten. Es sieht in weiten Teilen noch genauso aus wie vor 100 Jahren. Aber dazu später mehr.
Aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben es wahrscheinlich schon gemerkt, die Dynamik dieser Folge ist anders, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Lasst euch doch gerne darauf ein, wenn ihr mögt. Und wie immer gilt, sollte dies die erste Folge sein, die ihr hört, fangt unbedingt bei Folge 1 an. Ihr werdet sonst viele Andeutungen und den Kontext nicht verstehen. Triggerwarnungen sind in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit Folge 11.
Kerstin, wir haben ja schon viele coole Orte gesehen, aber doch, dieser hier toppt es definitiv.
Also ich bin auch echt ergriffen irgendwie, also von dieser ganzen Atmosphäre, die dieser Ort hier ausstrahlt.
Wir sind im Polizeigewahrsam in der Waterloostraße Nummer 9 in Hannover und um mal ein paar Eckdaten zu geben. Dieses Gebäude wurde zwischen 1900 und 1903 gebaut und galt schon als Musterbeispiel unter den Haftanstalten. Es ist ein mehrstöckiges Gebäude, das, wie ich finde, den Stil der damaligen Zeit oder besser gesagt dieses Historische immer noch wirklich transportiert. Was sagst du dazu?
Also ich finde das Gebäude einerseits total beeindruckend, ja, aber gleichzeitig auch irgendwie einfach einschüchternd. Also mit den massiven Mauern und dieser düsteren Atmosphäre durch die historische Bauweise. Ja, das strahlt so eine richtige Isolation aus. Aber klar, das ist natürlich auch typisch für einen Polizeigewahrsam.
Wenn ihr euch ein Bild machen wollt, wie es hier aussieht, dann schaut gerne mal bei Instagram vorbei unter mordvorort-podcast. Da haben wir ein paar Bilder für euch hochgeladen.
Warst du denn schon mal in einem Polizeigewahrsam?
Gott sei Dank nicht. Aber dazu gab es bisher auch keinen Grund. Und ich hab's auch nicht vor. Du etwa?
Nein, nein. Aber hier zu landen, dafür musst du jetzt nicht, ja, wie soll ich sagen?
Serienmörder sein?
Überspitzt, aber ja. Alle Insassen sind hier meist nur einige Stunden bis maximal wenige Tage. Und die Gründe dafür können vielfältig sein. Es kommen zum Beispiel stark alkoholisierte, aggressive Personen hierher oder Leute, die sich zum Beispiel gegen Platzverweise widersetzen.
Das Polizeigewahrsam ist ja auch in der Nähe des Fußballstadions. Könnte mir also vorstellen, dass es hier ab und an am Wochenende mal voll werden kann.
Ja, das ist gut möglich. Aber es kommen auch Personen hierher, die vorläufig festgenommen werden und wo über weitere Schritte entschieden werden muss. Also ob er oder sie dem Haftrichter vorgeführt werden soll oder wieder entlassen werden kann. Oder wo die Identität unklar ist. Dann landen hier aber auch Menschen zu ihrem eigenen Schutz, also zum Beispiel hilflose Personen oder bei Suizidgefahr.
Deshalb ist die Zeit hier auch ausdrücklich keine Haftstrafe. Hamann war also wahrscheinlich hier, als er festgenommen worden ist.
Nur wahrscheinlich?
Also, dass er hier war, ist belegt. Allerdings sind einige Akten aus der damaligen Zeit verschwunden und man kann nicht mehr rekonstruieren, wann genau er hier war. Übrigens werden wir uns in der nächsten Folge die Hamann-Zelle auch nochmal explizit anschauen.
Und wie sind die Dokumente verschwunden?
Tja, das ist auch nicht mehr rekonstruierbar. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in einer turbulenten Zeit sind. Die Weimarer Republik ist 1924 schon ordentlich am Wanken.
Das ist doch eine gute Überleitung zu unserem Gast Dr. Dirk Götting. Er kennt sich sehr gut aus mit der Historie der Polizei und wird mit uns auch die Polizeiarbeit damals unter die Lupe nehmen und auch das Scheitern der Beamten diskutieren.
Wir waren quasi auch bei ihm schon zu Gast, nämlich im Polizeimuseum in Nienburg. Und dort haben wir uns die Dauerausstellung zu Hamann angeschaut. Dort ist auch die Hamann-Zelle von früher nachgebaut und auch das Hackebeil ausgestellt.
Eine Sache noch, die vielleicht wichtig ist zu erwähnen. Wir nehmen live im Polizeigewahrsam auf. Und hier ist weiterhin laufender Betrieb. Also wir nehmen wirklich nur wenige Meter vom Zellentrakt entfernt auf. Deshalb wurden wir ausdrücklich auch nochmal darauf hingewiesen, dass es auch mal ja, laut werden kann, wenn jemand Neues herkommt, der vielleicht durch Alkohol, Drogen oder so, also es könnte lauter werden.
Wirklich einer der spannendsten Orte auf unserer Podcast-Reise bisher.
Herr Dr. Götting, der Fall Hamann spiegelt nicht nur das Leben eines Serienmörders wider, sondern auch die gesellschaftlichen Umstände der Weimarer Republik. Wie hat denn die damalige Zeit das Wirken der Polizei beeinflusst?
Ich komme aus dem Kaiserreich mit einer Polizei, die vornehmlich dazu da war, ich sag mal, diesen Status quo im Staat zu erhalten. Das heißt, es war ein Klassenstaat, er war ungerecht, er hatte starke soziale Ungleichgewichte, politische und soziale. Und die Polizei war ein, ich sag mal, ein paramilitärisches Mittel, um diesen Staat zu erhalten. Die Polizisten, zumindest die Uniformierten, waren in der Regel ehemalige Soldaten. Sie waren auch nicht fest angestellt, sondern wurden nach einer gewissen Zeit wieder entlassen. Und wenn es größere Unruhen gab, dann wurde das Militär dazu gerufen. In der Weimarer Republik, der Übergang, führte auf der einen Seite dazu, dass sich erstmal gar nichts an der Anzahl der Polizisten veränderte. Die blieben sozusagen im Dienst und auf der anderen Seite wurde aber das Militär von der Polizei getrennt. Und nach dem Versailler Friedensvertrag wurde das Militär in ganz Deutschland auf gerade mal 100.000 Soldaten reduziert. Deshalb gab es eine Art Ersatzarmee. Die wurde auf polizeilicher Basis aufgebaut. Das war die sogenannte Sicherheitspolizei, auch in Hannover. Und die fällt nachher in der Statistik zu Buche. Da wundert man sich, dass plötzlich die Schutzpolizisten, die in einer Größenordnung von 340 Polizisten eigentlich gewesen sind, plötzlich nicht 1.000 mehr sind. Aber das sind in der Regel Kasernierte. Die Kriminalpolizei hatte eine Größenordnung von vielleicht 50, 60, 70 Beamte. Und da änderte sich auch bis 1923, 24 fast nichts. Das heißt, wir reden wirklich von einer Anzahl von Polizeiangehörigen, die sehr überschaubar ist in dieser Zeit. Und die, deren Qualifizierung, also für den Beruf, sehr unterschiedlich ist. Die Schutzpolizisten, wie gesagt, kamen aus dem Militär, hatten eine Ausbildung, die eher bei Learning by Doing war. Und nicht wirklich, nicht zu vergleichen ist mit heute. Das heißt, wenn sie komplizierte Lagen hatten, dann wurde eben so ein Delinquent erstmal mitgenommen hier ins Polizeigewahrsam und dann fragte man den wachhabenden Offizier, Chef, ne, was machen wir mit dem? Ist das richtig, so wie ich das sehe? Das ist eine Form, die man heute in der Form natürlich nicht mehr hat. Die Kripo war schon etwas weiter. Die Kripo war dabei, sich in besonderer Form zu qualifizieren, auch zu wissenschaftlichen Formen aufzulaufen. Aber die Polizeireformen, die auch das polizeiliche Arbeiten in der Weimarer Republik kennzeichnen, die kommen erst Mitte der 20er Jahre. Was neu war, war Mobilität, Verkehr und die Mobilität auch der Menschen. Das kannte man im Kaiserreich in dieser Form nicht. Das war neu und das brachte die Polizei natürlich ein Stück weit an ihre Grenzen der Leistungsfähigkeit.
Welche Bedeutung hatten denn Spitzel wie Hamann damals? Also ihm hat es ja scheinbar den Rücken gestärkt, dass er so dicke mit der Polizei war. Wir erinnern uns, er hat sich als Mitarbeiter der Mitternachtsmission ausgegeben und hatte ja sogar irgendeinen Ausweis dabei. Also wie war das damals mit der Polizei und den Spitzeln?
Ich meine, das gibt es immer in der Polizei. In der Zeit vor 1918 waren Spitzel vornehmlich dazu eingesetzt, ich sage mal so politische Verwerfungen zu erkennen. In der politischen Polizei, heute würde man sagen Staatsschutz und ein Stück weit auch Verfassungsschutz, da waren Spitzel vorrangig eingesetzt, aber natürlich auch in den Bereichen der Allgemeinkriminalität, da wo es um Diebstahl, Raub und Hehlerei vor allen Dingen, also organisierte Kriminalität, die gab es vor allen Dingen in der Form dann in der beginnenden Weimarer Republik. Das kannte man im Kaiserreich eigentlich so nicht. Plötzlich organisiert sich Kriminalität in sogenannte Ringvereine. Die waren sichtbar nach außen. Das war völlig neues Erscheinungsbild für die Polizei. Sie wussten gar nicht, wie geht man mit Verbrechern sozusagen potenziell um, die sich aber als biedere Geschäftsleute zum Teil mit einem geeigneten Ehrenkodex sozusagen gebären. In dem Kinofilm M, eine Stadt sucht einen Mörder, ist das ja deutlich zu sehen. Aber für die Polizei ist natürlich eine Möglichkeit auch dieser Spitzeldienst, um Informationen zu bekommen, die sie sonst nicht bekommen. Also die Milieus waren geschlossener als heute. Und aufgrund der Versorgungslage und dieser Mangellage der Geldentwertung waren praktisch der Illegalität, sich illegal zu verhalten, auf dem Schwarzmarkt zu tauschen, das war gang und gäbe. So eine gewisse Kriminalität war Alltag und für alle sichtbar und für die Polizei im Grunde nicht zu beherrschen. In diese Gruppe hinein kommt jetzt sozusagen diese Person Hamanns.
Eine Frage haben wir mit unserer Community auf Instagram beim mordvorort-podcast diskutiert. Wie konnte Hamann so lange unter dem Radar der Polizei morden? Wurde er einfach massiv unterschätzt? Oder wurde auch bewusst weggesehen, weil die Polizei von ihm als Spitzel profitiert hat?
Ich sag mal so, wenn Verbrecher so aussehen würden wie das, was sie tun, dann wäre es relativ einfach, damit umzugehen. Aber das ist eben nicht der Fall. Und Hamann ist so ein Typ, der wird auch so dargestellt als ein Mann, der wenig auffällt, der ein Erscheinungsbild hat, das ihn als nicht, ich sag mal zumindest für diese Verbrechen, als nicht typisch erscheinen lässt. Er ist durchaus redegewandt, er tritt seriös auf, er sucht ja die Nähe zur Polizei, das ist eine Win-Win-Geschichte. Also er sucht die Nähe zur Polizei, gibt ihnen immer wieder Tipps, den Kollegen vor allem der Kriminalbahnhofswache und so wie der ermittelnde Kommissar Lange in seiner späteren Erinnerungen wiedergibt, bekam auch regelmäßig Belohnungen dafür. Ich gehe nicht davon aus, dass er angestellt war, aber er pflegte eine regelmäßig enge Beziehung zur Polizei, was die Polizei wiederum in die Lage versetzte, Kriminalität, Delikte aufzuklären, gerade im Hehlerbereich, im Kleinkriminalitätsbereich, die sonst nicht hätten machen können. Auf der anderen Seite war Hamann eben bei der Polizei bekannt, weil ein Vertrauensverhältnis entsteht da und das reflektiert sich dann aber auch in sein Umfeld. Das heißt, da, wo er verkehrte, galt er als ein enger Vertrauter der Polizei, sodass man über ihn auch wenig, sich wahrscheinlich auch nicht traute, ihn anzuzeigen. Das wird die Ausnahme gewesen sein. Er hat ja sozusagen die Rückendeckung der Polizei gehabt, was er aber auch für seinen gesamten Lebenswandel brauchte. Jetzt gehe ich noch nicht von den Morden, aber wenn man in dem Themenfeld der Kleinkriminalität, der Schieber und Hehler im Bereich dieser Eigentumsdelikte unterwegs ist, und so war er ja unterwegs, dann braucht man eine. Ne? Wenn man nicht ständig festgenommen werden will und hier im Gewahrsam landen möchte, dann muss man diesen Kontakt haben. Und auch seine Homosexualität, was damals ja verboten war, hätte ihn ständig wieder mit der Polizei in Konflikt gebracht und ins Gefängnis und vielleicht auch, wo er sehr große Angst vor hatte, dann eben auch dann wieder in eine geschlossene Anstalt zu bringen. Und so war das ein Verhältnis, das ich glaube, eine ganze Zeit recht stabil lief. Und weder sein Umfeld noch die Polizei vermuteten diese Taten bei ihm. Das war für alle ein Stück weit überraschend. Aber das ist ja eben, ich sag mal, das ist immer, ich führe mal gerne den Grundsatz, Vertrauensgrundsatz im Straßenverkehr an. Ne? Also man geht ja erstmal davon aus, von Menschen, wenn man Menschen Kontakt hat, dass sie nicht Mörder sind und sich an die Regeln halten. Wenn man das im Straßenverkehr nicht machen würde, dann müsste man bei jedem, der einem entgegenkommt mit dem Auto, damit rechnen, oh Gott, hoffentlich hat er die Straßenverkehrsregeln. Wer überhaupt weiß er davon und hält sich da dran, könnte man sich gar nicht mehr bewegen. Und so ist das im sozialen Umfeld auch. Ich meine, wer rechnet, du mit deinem Umfeld rechnest damit, dass deine Nachbarin, dein Nachbar eventuell ein Mörder ist? Das ist eher höchst unwahrscheinlich. Und das war hier im Falle Hamann auch, obwohl, ne, da können wir dann noch später nochmal vielleicht drauf, es ja Anzeichen auch gab, die dazu geführt hätten müssen, dass man ihn aus polizeilicher Sicht etwas aufmerksamer und anders angefasst hätte, sage ich mal.
Welche Rolle spielten gesellschaftliche Vorurteile, insbesondere gegenüber seinen jungen männlichen Opfern, weil gegebenenfalls auch Homosexualität eine Rolle spielte?
Anzeigen von Eltern, die ihre Jungs, jungen Männer vermissten, erregen bei der Polizei, zumindest in dieser Zeit, so wie ich es nachvollzogen habe, erstmal noch nicht so die große Aufmerksamkeit. Denn man muss mal sehen, in dieser Zeit, junge Männer verließen die Schule im Alter von 13 bis 14 Jahren. Und dann kamen sie, teilweise waren sie hier schon, sonst kamen sie aus dem ländlichen Bereich hier in die Stadt Hannover, haben eine Lehre gemacht, haben eine Ausbildung gemacht oder in der Industrie ohne Lehre gearbeitet, hatten auch ein bisschen Geld, konnten sich bewegen, waren hochmobil und interessiert, sage ich mal. Und wenn dazu kam, was die Homosexualität betrifft, die Anzeigen, die die Eltern dann machten bei der Polizei, mein Sohn ist verschwunden, beinhalten in der Regel nicht einen Bezug zu ihrer homosexuellen Verhandlung. Entweder wussten die Eltern das nicht oder haben es nicht aus Scham nicht gesagt. Heißt wieder für die Polizei, dass sie in diese Richtung erstmal keine großen Verdachtsmomente hatten und sie sind einfach davon ausgegangen, die werden wahrscheinlich schon wieder auftauchen, was auch in der Regel passierte. Denn selten wird ein junger Mann Opfer eines Raubmordes, ne, hat ja im Grunde nichts. Sexualisierte Gewalt erwartet man nicht gegenüber jungen Männern in dieser Zeit, sondern gegenüber Frauen, dann hätte man auch anders von der Polizei her gearbeitet und die Aufmerksamkeit gehabt. Von daher war das eine auf Erfahrung beruhende, etwas ungünstige Ermittlungssituation. Und dann, ja, muss man einfach so sagen, es kam eines zum anderen. Aber die trotzdem hätten die Vermisstenanzeigen intensiver bearbeitet werden müssen. Das ist auch im Nachgang, nachher auch in der Untersuchung des Falles beanstandet worden und führte auch zu gewissen Konsequenzen, sage ich mal.
Im Gerichtsprozess gegen Hamann steht ja immer wieder auch die Polizei in der Kritik. Und zwar für ihr Handeln während des gesamten Mordzeitraums. Besonders die Eltern der Opfer wurden hier sehr deutlich in ihren Aussagen und gaben den Beamten sogar eine Mitschuld. Das wurde dann ja sogar auch vom Richter unterbunden. Warum ist man denn so vorgegangen? Und warum hat man den Fall Hamann auch danach nicht wirklich intern aufgearbeitet?
Naja, ich würde mal sagen, man muss das in seiner ganzen politischen Dimension dieses Falls sehen. Also wir sind in einer Phase, in der es hier in Preußen, auch in Hannover, in Deutschland starke politische Auseinandersetzungen gab. Von ganz rechts im Sinne von politischen Attentaten, aber auch von links. Die Kommunisten haben mehrere, ich sag mal, staatsstreichähnliche Versuche mit hoher Gewaltbereitschaft unternommen. Alle Parteien hatten sehr intensive, tendenziell ausgerichtete Presseorgane. Hier in Hannover gab es hier Zeitungen der Kommunisten, die allein durch die Hamann-Berichterstattung ihre Auflagenzahl, wie die Niedersächsische Arbeiterzeitung, von 8.000 auf 35.000 steigern konnten. Also das, ich sag mal, es war so eine, wurde auch in Anführungsstrichen als Hetzkampagne empfunden. Weil die Polizei als Staatsorgan, Polizei wird immer mit staatlichem Handeln gleichgesetzt und hinter dem Staat stand für die Kommunisten die Sozialdemokratie, die in Preußen die Regierungsverantwortung trug, der Innenminister Severing und vor allem hier in Hannover der Oberpräsident Noske der in Kommunistenkreisen als Bluthund bezeichnet wurde, weil er massiv die politischen und Auseinandersetzungen der Revolutionszeit und der kommunistischen Aufstände niedergeschlagen hat. Und so nutzte man sozusagen diesen Fall Hamann politisch zu instrumentalisieren. Es bestand auf Seiten der Regierung, sage ich mal, und auch der Polizei wenig Neigung dazu, diesen Fall noch weiter als unbedingt nötig auszurollen, um der anderen Gegenseite so politisch keine neue Munition zu geben. Und der Richter hat in traditioneller Art und Weise da mitgespielt hat, wenn es darum ging, die Verfahrensweise, Handlung der Polizei zu hinterfragen, hat er den Prozess unterbrochen, hat es untersagt, hat immer auf ein Disziplinarverfahren und Nachuntersuchungen verwiesen, die es zumindest in Ansätzen auch gab.
Es gibt ja ein paar Geschichten, die ins Dunkel laufen. Vielleicht können Sie Licht in die Geschichte bringen. Was ist denn eigentlich mit den zwei Beamten passiert, die damals das Geständnis vom Hamann durch Folter erwirkt haben?
Also ich verlasse mich da mal auf die Aussagen des Kommissars, also des Kripo-Verantwortlichen Lange, Hermann Lange, der 1961 im Nachgang, also ich weiß, dass quellenkritisch gesehen, muss man da vorsichtig sein, das ist eine Art Rechtfertigungsschrift. Aber es ist schon einiges daraus zu nehmen. Also er macht keinen Hehl daraus, dass man Hamann psychisch gefoltert hat. Das sind diese Geschichte mit den Köpfen. Das war für ihn aber keine Folter. Also vielleicht muss man das nochmal sehen. Wir sind in einer Phase, wo der Sachbeweis erst beginnt. Also dass man bei Hamann überhaupt diese Blutspuren untersucht hat und festgestellt hat, dass es von allen vier Blutgruppen stimmt. Das ist neu. Aber einen Sachbeweis, jemanden nur aufgrund eines Sachbeweises zu überführen, war eher nicht so wirklich vorstellbar. Das Geständnis war extrem wichtig. Aber Folter im engeren Sinne durfte man auch nicht mehr anwenden. Also hat die Kripo auch nach schlauen, Anführungsstrichen, Lösungen gesucht. Wie kann man Menschen dazu bringen, eine Aussage zu machen, ohne sie körperlich zu misshandeln? Und das hat sich Lange auch tatsächlich auf die Fahne geschrieben. Er hat diesen psychischen Druck auch durch stundenlanges Verhören, Methoden, durch Übergehen auch der rechtlichen Bestimmungen, was die Vorführung von den Richter bestimmt. Er hat sie länger in der Polizei gehalten, behalten hier in dem Gewahrsam. Das empfand Lange aber sozusagen als einen Schub von Professionalität. Er schreibt zumindest, dass Hamann misshandelt wurde von zwei Beamten, die nicht zu seinem Team gehörten an einem Wochenende, und hat das auch aus seiner Sicht nicht gut geheißen. Und es wurde auch dann intern zwar, ich sag mal, gemaßregelt. Also Lange hat die beiden dann auch dem Polizeipräsidenten gegenüber deutlich gemacht, was sie da gemacht haben, dass das nicht in Ordnung ist. Und nach seinen Angaben wurden die beiden vom Polizeipräsidenten, ich sag mal, stark gerügt. Aber das war's. Mhm. Also er sagt auch, ja, es war nicht in Ordnung, ich hätte das zur Anzeige bringen müssen. Aber in der aufgeladenen Stimmung der Zeit wollte ich Schaden von meiner Behörde abwenden und habe das deshalb nicht getan. Wie schlau sowas ist, merken wir heute. Ne? Es geht eben nicht weg. Hilft vielleicht eine kurze Zeit in der unmittelbaren Situation, aber auf die Zeit gesehen, sich dieses Nicht-Anzeigen, nicht konsequent und offen vorgehen, auch mal wieder nicht als eine gute Idee herausgestellt. Meines Wissens ist Ihnen bis auf diese Rüge nichts weiter passiert.
Herr Dr. Götting, eine andere absurde Geschichte rankt sich um das Hackebeil, das ja bei Ihnen im Museum in Nienburg auch ausgestellt ist. Stimmt es, dass es ursprünglich verschwunden war und zum Gärtnern benutzt worden ist?
Also die Provenienz bis hin zu dem, war es ein Tatwerkzeug von Hamann, ist hochgradig fragwürdig. Das haben wir aber auch nie in Heil draus gemacht. Ne? Was ich hier kurz darstellen kann, ist das, was uns bei uns als Überlieferung aus dem praktisch uns erreicht hat. Ich kann das vielleicht mal kurz darstellen. Also das ist jetzt wörtliche Rede, ist von dem aus einem Schreiben, das uns überliefert worden ist, als das Beil abgegeben wurde. Zitat, dieses Hackebeilchen war bei der Bahnkriminalität Hannover, Wache Hannover Hauptbahnhof im Asservatenraum bis 1948 sichergestellt. Kurz vor der Währungsreform bekam es der damalige Bahnkriminalpolizeimeister Otto Heck für 3 Reichsmark ausgehändigt. Er gebrauchte es in seinem Garten Paradiesweg 2 Nummer Parzelle 45 zum Zerkleinern von Geäst. Bei der Aushändigung erklärten ihm die damaligen Bahnkriminaloberinspektor, Kontrolleur und Wachenleiter, Asservatenverwalter sowie der damalige Bahnkriminalpolizeiinspektor Wilhelm Götting ehrenwörtlich das Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem Rangierbahnhof Hannover-Hainholz im Schutze der Dunkelheit ein Güterwagen geknackt wurde, der Stückgut enthielt. Gestohlen wurden in der Hauptsache Fahrradersatzteile. Bei Hausdurchsuchung fand man bei einem Fahrradhändler in der Lavestraße die Hehlerware. Der Hehler gestand im Kreuzverhör, die Teile kurz zuvor gekauft zu haben, und zwar von einem Unbekannten. Aufgrund der Beschreibung konnte der Täter noch am gleichen Tage festgenommen werden. Es handelte sich um einen bekannten Trinker, der sich Geld mit Gelegenheitsarbeiten, vor allem aber als Modellsteher, verdiente. Der Täter legte unter der Last der Beweise ein Geständnis ab. Er wurde jedoch zum Tode verurteilt, weil das Verbrechen unter dem Schutz der Dunkelheit begangen worden war, unter Besatzungsrecht. Kurz danach soll er in Braunschweig hingerichtet worden sein. Sämtliche Angaben, sowie hier niedergeschrieben, zum Teil auch vom Kommando der Bahnpolizei, das sich am Südhof befand, vollenthaltig bestätigt. Also dieses Beil ist bei ihm, dem Hehler, sichergestellt worden. Er hatte gesagt, dass er das eben von Hamann erhalten hätte. Das ist, ich sag mal, das ist so ein bisschen Storytelling, ob da was dran ist oder ob das nur ein bisschen Wichtigtuerei ist, keine Ahnung. Aber die Geschichte ist im Ganzen schon wieder so skurril, dass sich lange ein bisschen aufdrängt. So ganz verkehrt ist sie wahrscheinlich nicht.
Herr Dr. Götting, vielen Dank für die spannenden Einblicke und Ihre Zeit. Bis hoffentlich ganz bald im Polizeimuseum in Nienburg.
Also je länger ich hier bin, weiß ich, mehr als ohnehin natürlich schon, dass ich hier nie hinter verschlossenen Türen landen will.
Ich weiß genau, was du meinst. Auch zu wissen, dass der Ort ja weiterlebt. Also es sieht zwar historisch aus, aber hinter einigen Türen warten ja auch jetzt gerade Menschen darauf, dass es mit ihnen in irgendeiner Form weitergeht.
Du, und wir werden jetzt genau in eine dieser Zellen gehen. In Zelle Nummer 1. Denn auch da hat jemand vor 100 Jahren gewartet.
Und in der nächsten Sonderfolge schauen wir uns die Hamann-Zelle an und sprechen mit dem Leiter des Polizeigewahrsams über diesen Ort. Wir blicken mit der Polizeipräsidentin in die Gegenwart. Was wäre anders gelaufen, wenn Hamann heute gelebt hätte? Was hat sich in 100 Jahren Polizeiarbeit getan? Und wie bewertet sie eigentlich die Aufarbeitung des Falls aus heutiger Sicht?
Bitte warte nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit den kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, ganz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Produktion, Moderation und Recherche, Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess, die Agentur Relevant, allen Unterstützern sowie euch, den Hörerinnen und Hörern der ersten Staffel von Mord vor Ort.